Ich möchte euch heute Morgen eine Botschaft bringen mit dem Titel Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat. Wenn du über Ostern nachdenkst und was Ostern ist und was an Ostern geschehen ist, dann sollte dieser Begriff dir in den Sinn kommen, nämlich Versöhnung. Gott hat sich mit uns selbst versöhnt. Und diese Versöhnungstat, dieser Versöhnungsakt ist nicht von uns ausgegangen, sondern er ist eigentlich von Gott ausgegangen. Nicht wir hatten diese Idee, nicht wir haben ihn zuerst geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt. Nicht wir wollten uns mit ihm versöhnen, sondern er wollte sich mit uns versöhnen. Natürlich wussten Menschen, dass es einen Gott gibt und dass da eine Spaltung, eine Trennung geschehen war zwischen Gott und ihnen und dass es notwendig wäre, da wieder eine Beziehung herzustellen, eine Brücke zu schlagen. Aber alle Versuche der Menschen, sich mit Gott zu versöhnen, sind kläglich gescheitert, mussten scheitern. Weil du kannst dich nicht mit dem ewigen Gott versöhnen, von dir selbst aus eigener Kraft, aus eigenen Werken. Und so hat Gott selbst sich erbarmt und sich mit uns selbst versöhnt. Ich möchte beginnen heute Morgen mit einem Zitat, und zwar von C.S. Lewis. Wer nicht weiß, wer C.S. Lewis war, das war ein bekannter christlicher Autor und Philosoph des letzten Jahrhunderts. Und jetzt gerade liefen wieder die Chroniken von Narnia im Fernsehen. Und das ist von ihm. Das ist ein Buch, das er geschrieben hat, eigentlich für Kinder, und das kürzlich auch verfilmt worden ist. Der Kernpunkt des christlichen Glaubens besteht darin, dass uns der Tod Christi irgendwie mit Gott versöhnt und die Möglichkeit zu einem Neubeginn gegeben hat. Du fragst dich vielleicht, warum sagt C.S. Lewis irgendwie mit Gott versöhnt? Nun, natürlich ist ein Geheimnis um diese Dinge herum. Wir können nicht, vor allem nicht in einem Satz zusammenfassend sagen, wie Gott uns erlöst hat. Wie Gott uns versöhnt hat. Er hat es irgendwie getan. Amen. Natürlich in Christus. Aber wie genau und warum und wie das Ganze im Einzelnen funktioniert hat, das wissen wir nicht so genau. Der Kernpunkt des christlichen Glaubens besteht darin, dass uns der Tod Christi irgendwie mit Gott versöhnt und die Möglichkeit zu einem Neubeginn gegeben hat. Und ich möchte nun mit euch einen Abschnitt anschauen aus dem 2. Korintherbrief, der wahrscheinlich den meisten von euch recht geläufig ist. Und zwar ist es 2. Korinther 5, die Verse 16 bis 21. C.S. Lewis redet von einem Neubeginn. Er sagt, die Möglichkeit zu einem Neubeginn gegeben hat. Dann lasst uns doch mal schauen, worin dieser Neubeginn bestehen könnte. Was er mit Versöhnung zu tun hat und was darüber hinaus noch prägend ist für diesen Neubeginn. 2. Korinther 5, die Verse 16 bis 21. Hier sagt Paulus, daher kennen wir von nun an niemand nach dem Fleisch. Wenn wir auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. So sind wir nun Gesandte an Christi Statt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Hast du bemerkt, wie oft in diesem kurzen Abschnitt das Wort Versöhnen und Versöhnung vorkam und von Versöhnung die Rede war und dass das Wort der Versöhnung sogar in uns gelegt worden ist und wir den Auftrag haben, anstelle Christi Menschen anzubieten und Menschen zu bitten, lass dich doch bitte versöhnen mit Gott. Das ist unser Auftrag. Menschen das Angebot der Versöhnung weiterzugeben. Aber lass uns hier der Reihe nach vorgehen. Hier ist so viel Wunderbares und Interessantes drin, dass wir wahrscheinlich kaum fertig werden damit. Aber ich möchte trotzdem, weil da einige Gedanken drin sind, die mich auch später noch beschäftigen werden, von Anfang an vorgehen. C.S. Lewis redet von einem Neubeginn, von der Möglichkeit zu einem Neubeginn. Und wenn du diesen Abschnitt hier im 2. Korintherbrief richtig liest, dann siehst du, wie viel Neues auch das hier drin ist. Dinge, die vorher nicht da waren, Dinge, die vorher nicht möglich waren. Ein völlig neuer Zugang. Und so kann Paulus zum Beispiel sagen, daher kennen wir von nun an niemand nach dem Fleisch. Nun, das ist schon eine Aussage, die ist ziemlich überraschend und eigentlich auch überwältigend. Wir kennen niemanden nach dem Fleisch. Und dann fügt er noch hinzu, selbst wenn wir Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Was soll das denn bedeuten? Ist es denn keine Errungenschaft? Ist es denn nichts Besonderes, wenn wir Zeitgenossen Jesu waren und ihn während seines irdischen Dienstes auf der Erde begleitet haben? Ist es denn nichts Besonderes mehr, zu den 11 verbliebenen Aposteln des Lammes zu gehören, beziehungsweise zu den 12 mit Matthias? Ist das denn, zeichnet das denn diese Personen nicht mehr aus? Können sie denn nicht mit Fug und Recht sagen, wir haben Christus nach dem Fleisch gekannt und das ist etwas ganz Besonderes? Paulus sagt, so kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Sogar wenn wir Christus nach dem Fleisch gekannt haben, jetzt kennen wir ihn nicht mehr so und es spielt auch keine Rolle mehr. Paulus sagt mit anderen Worten, das, was anstelle dessen geschehen ist in uns, nämlich die neue Schöpfung in Christus, die Tatsache, dass wir zu einer neuen Schöpfung gemacht worden sind, die Tatsache, dass wir gleichermaßen versöhnt sind mit Gott, sowohl die Apostel des Lammes, sowohl die Jünger, die ihn begleitet haben während der Zeit auf der Erde, als auch die, die ihn erst später gekannt haben, das ist die Ebene, auf der wir uns treffen können. Halleluja. Und diese Wahrheit geht auch über das hinaus, was mit Christus und mit der Erlösung ist. Auch wir müssen, können, dürfen, sollen voneinander sagen, wir kennen uns nicht nach dem Fleisch. In Christus zu sein bedeutet eine neue Schöpfung zu sein. Ganz neue Faktoren haben eine Bedeutung bekommen. Weißt du, die natürlichen Merkmale eines Menschen spielen eine nicht allzu große Rolle in Christus. Wir bleiben, wer wir sind. Wir entwickeln weiter, was wir sind, auch was den natürlichen Menschen betrifft. Du warst ein guter Schreiber, du warst ein guter Zeichner, du konntest Musik machen, schon bevor du dich bekehrt hast. Dann geh hin und entwickle das weiter. Und setze es ein für den Herrn, aber bilde dir nichts ein darauf. Unterscheide dich nicht aufgrund dessen von anderen und sag, ich bin besser als du. Mich kann der Herr besser brauchen als dich. Du bist schon reich und wohlgeboren. Du hast schon Vorteile mit in die Wiege gelegt bekommen, die andere nicht haben. Bilde dir nichts ein darauf. Setze deinen Reichtum, setze dein Vermögen ein für das Reich Gottes und für den Herrn. Wir kennen niemanden mehr nach dem Fleisch. Und weißt du auch, gemäß dem, was Jakobus schreibt in seinem Brief, bei uns sollte kein Ansehen der Person sein. Ich habe mich festgelegt, schon vor langer Zeit, ich werde die reichste Person in dieser Gemeinde genauso behandeln wie die ärmste Person in dieser Gemeinde. Und wenn hier ein Millionär hereinläuft, was auch schon geschehen ist, und irgendwelche Dinge von mir fordert, mit dem Versprechen, mir Geld zu geben, wenn ich mich dem beuge, dann sage ich, da ist die Tür, mein lieber Bruder. Geh hin mit deinem Geld und kauf dir jemand anderen. Ich kenne niemanden mehr nach dem Fleisch, so wie Paulus es hier fordert. Denn, Vers 17, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Die alten Merkmale, das, wonach wir einander unterschieden haben. Ich meine, ich sage es gerne immer wieder einmal und euch ist es sicherlich auch bewusst. Wenn wir nicht von Neuem geboren wären, wir alle, die wir heute hier in diesem Raum sitzen, Wenn wir nicht Christus kennengelernt hätten, wenn wir nicht eine neue Schöpfung geworden wären, wir hätten uns wahrscheinlich niemals kennengelernt. Wir wären uns nie auf der Straße über den Weg gelaufen und hätten gedacht, diese Person möchte ich unbedingt kennenlernen. Das ist die Art von Freund, von Freundin, von Bekanntschaft, die ich unbedingt haben will. Die ist mir so sympathisch und das ist so eine gewinnende Person, die muss ich kennenlernen. Mit den wenigsten. Wir wären in unserer Clique gewesen, wir hätten unsere Sandkasten, Kindergarten und Grundschulfreunde gehabt, wahrscheinlich bis zum Rest unseres Lebens, bis ans Ende unserer Tage. Und hätten gar nicht mehr den Anspruch gehabt, Menschen kennenzulernen, die uns so gar nicht ins Konzept passen. Aber weißt du, das war meine Erfahrung, nachdem ich mich bekehrt hatte, dass der Herr mich zusammengebracht hatte mit lauter Leuten, die mir überhaupt nicht ins Konzept passten und die mich die falsche Richtung lang gebürstet haben, andauernd. Und wo ich mich andauernd fragen musste, wie kann man nur so reden? Wie kann man sich nur so anziehen? Wie kann man solche Schuhe tragen? Wie kann man eine solche Frisur haben? Wie kann man so unbelesen, so ungebildet sein? Wie kann man diese Art von Musik schön finden? Andauernd fragte ich mich solche Dinge. Aber weißt du was? Ich habe gelernt, weil das die Liebe Christi in mir wirkt, jeden gleichermaßen zu lieben, der in Christus ist. Vers 18, alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus. All das, was ich bis jetzt gesagt habe, ist möglich geworden durch Gott. Und entspricht somit auch seinem Willen. Halleluja. Weißt du, es war nie Gottes Absicht, dass es in der Menschheit, in der Gesellschaft Gruppenbildungen geben würde. Kulturen und Subkulturen und die einen bekämpfen die anderen und die einen finden die anderen doof und umgekehrt. Das war nie Gottes Absicht. Sondern das, was man so schön die Bruderschaft aller Menschen nennt. In Gottes Plan und Herz war das schon von Anfang an. Nur es ist nicht anders zu erreichen als nur in Christus. Bitte schmink dir das ab, dass das durch irgendwelche Sozialprogramme, durch Aufklärung, durch unseren Intellekt, durch Multikulti oder was auch immer zu erreichen ist. Es ist nur in Christus erreichbar, weil wir miteinander versöhnt sind. Wir sind mit Gott versöhnt und wir sind miteinander versöhnt. Halleluja. Ich bin versöhnt mit euch heute Morgen. Ich bin versöhnt mit der Tatsache, dass ich hier in Schaffhausen stehe und nicht was weiß ich wo. Ich bin versöhnt mit Gott. Darum kann ich versöhnt sein mit euch. Darum kann ich versöhnt sein mit mir selbst. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Diese Tatsache der Versöhnung ist zugleich auch Auftrag der Versöhnung. Das ist etwas, das wir nie vergessen dürfen. Und die Versöhnung kommt dir dann abhanden und das Wissen, das Bewusstsein der Versöhnung kommt dir dann und in dem Maß wieder abhanden, wie du nicht bereit bist, diesen Dienst der Versöhnung weiterzutragen. Und diese Versöhnung auch anderen anzubieten, beziehungsweise sie ihnen zu gewähren. Also es ist ja nicht so, nicht jeder von uns ist ein Evangelist. Nicht jeder von uns spricht dauernd mit Ungläubigen und führt sie zum Herrn. Das ist ein bestimmter Dienst, das ist ein Auftrag. Aber den Dienst der Versöhnung, nämlich versöhnt zu sein und ein Leben der Versöhnung zu führen, tagtäglich mit allen Menschen, das ist unser aller Berufung. Ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete. Kleines Detail. Gott hat uns unsere Übertretungen nicht zugerechnet und er hat sie auch niemand anderen zugerechnet. Deswegen ist es falsch, Menschen auf ihre Verfehlungen aufmerksam zu machen. Menschen auf ihre Sünden aufmerksam zu machen. Im Sinne von Einzelhandlungen. Ich verstehe, warum manche Gruppen in der Gesellschaft sauer sind auf uns Christen. Wir hacken andauernd auf ihnen rum. Wir hacken andauernd auf bestimmten Sünden herum. Wie wenn sie schlimmer wären als andere Sünden. Aber Sünde ist Sünde und Verlorenheit ist Verlorenheit. Und der heterosexuelle, gutbürgerliche Mann Mitte 50, der seine Kinder großgezogen und seiner Frau treu geblieben ist und sein gutes Geld nach Hause bringt, ist genauso verloren wie der homosexuelle junge Mensch, der irgendwo, was weiß ich, über die Stränge schlägt und nicht so lebt, wie es die Bibel sagt. Er ist genauso verloren. Deswegen, es spielt eigentlich keine Rolle, was jemand getan hat. Und wir müssen nicht die Leute auf ihre Sünden aufmerksam machen. Das heißt nicht, dass die Sünden okay sind. Aber es ist nicht unsere Botschaft. Du Sünder, kehr um. Sondern du Verlorener, nimm die Versöhnung an. Das ist unsere Botschaft in der Evangelisation. In uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. Und Versöhnung bedeutet nicht, den Leuten zu sagen, alles ist gut. Versöhnung, das Wort der Versöhnung, die Botschaft der Versöhnung den Leuten nahezubringen, bedeutet nicht, ihnen Allversöhnung anzubieten. Ihnen zu sagen, du musst gar nichts tun, du musst gar keinen weiteren Schritt gehen, du bist sowieso mit Gott versöhnt. Das ist manchmal ein schmaler Grat. Gute Leute, die es gut meinen und die ansonsten viel Gutes bewirkt haben, neigen dazu, in diesem Punkt in die Irre zu gehen. Ja, diese Welt ist nicht verdammt. Und trotzdem, wenn du die Erlösung in Christus nicht annimmst, dann wirst du in Verdammnis hineinkommen. Und dann bist du unter Verdammnis, ein Damoklesschwert hängt über deinem Kopf, das du nicht abwenden kannst, außer in Christus. Vers 20, so sind wir nun Gesandte an Christi Stadt oder Botschafter an Christi Stadt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt. Gott ermahnt durch uns. Er kann nicht selbst ermahnen. Weißt du, Gott hat keinen Mund, Gott hat keine Hände, Gott hat keine Beine hier auf dieser Erde. Deswegen gebraucht er uns. Deswegen ist er auf uns angewiesen, dass wir dieses Wort der Versöhnung weitergeben. Wir bitten für Christus. Das heißt, wir bitten anstelle von Christus. Christus würde genau das tun, wenn Christus heute auf dieser Erde wandeln würde. Dann würde er zu den Menschen hingehen und ihnen sagen, ich habe ein Werk getan, das dich mit meinem Vater im Himmel versöhnt hat. Nimm diese Versöhnung an, dann kannst du wieder im Frieden mit Gott leben. Das ist es, was er tun würde. Er würde nicht zu den Leuten hingehen und sagen, du alter Sünder, komm in Sack und Asche und im Staub kriechend und tue Buße, sondern nimm dieses wunderbare Werk an. Denn den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Und zu diesem Punkt werden wir später noch zurückkommen. Aber mein zweiter Hauptpunkt in dieser Botschaft lautet Versöhnung. Das ist die Ära, in der wir jetzt leben. Wir leben in der Ära der Versöhnung. Du könntest sagen, mit Leiden, Tod, Grablegung, Auferstehung, Himmelfahrt Jesu Christi ist ein neues Zeitalter angebrochen, nämlich das Zeitalter der Gnade. Und das ist ein heilsgeschichtlicher Abschnitt. Das ist nicht nur mein Hirngespinst, sondern das ist ein theologisch heilsgeschichtlicher Abschnitt im Sinn Gottes. Das Zeitalter der Gnade, das Zeitalter der Gemeinde und das Zeitalter des Heiligen Geistes, das sind die drei bestimmenden Faktoren des Zeitalters, der Ära, wenn du so willst, in der wir leben. Und da verbunden damit ist das, was ich Versöhnung nenne, was die Schrift Versöhnung nennt. Lass uns eine andere Stelle anschauen, im Römerbrief, Römer Kapitel 5, die Verse 10 und 11, wo ebenfalls von dieser Versöhnung die Rede ist. Römer 5, die Verse 10 und 11. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Halleluja. Willkommen in einem neuen Abschnitt der Zeitrechnung. Willkommen in einem neuen Abschnitt deines Lebens. Falls du es noch nicht gewusst hast, mit deiner Bekehrung ist ein völlig neuer Abschnitt deines Lebens hat begonnen. Und zwar könntest du als Überschrift setzen, die Zeit der Versöhnung. Die Zeit des Versöhntseins. Ich bin versöhnt mit Gott. Und das wird auch bedeuten, dass du nicht mehr gegen Gott kämpfst. Viele Christen kämpfen gegen Gott. Viele Christen geraten mit der Zeit wieder in Dinge hinein, wo du eigentlich sagen müsstest, ich kämpfe gegen Gott, ich ringe mit Gott, ich ringe mit seinem Willen, ich ringe mit seinem Wort, ich ringe mit dem, was er gesagt hat. Aber du solltest nicht mit Gott ringen, du solltest nicht mit Gott kämpfen, denn du bist ja versöhnt mit ihm. Er meint es gut mit dir. Er hat nur wunderbare Pläne, Ziele und Absichten mit deinem Leben. Du brauchst dich nicht zu sorgen, sondern kannst deine Sorgen auf ihn werfen, weil er für dich besorgt ist. Halleluja. Und wenn du diesen Vers aus dem 1. Petrusbrief nach dem Griechischen übersetzt, dann wirst du ein wunderbares Bild sehen, nämlich, dass Gott das, was wir nicht tun sollen, nämlich sorgen, das tut er, und zwar sorgt er sich nicht um uns, sondern er sorgt sich für uns. Und das griechische Wort dort ist peri. Und peri bedeutet um herum. Und das zeichnet das Bild von, Gott ist für alles besorgt, was uns in irgendeiner Weise betreffen könnte. Halleluja, du könntest Peri auch mit Betreffs übersetzen, in einem übertragenen Sinn. Wir stehen also in der Versöhnung. Und lass uns ein Detail hier in diesem Vers noch genauer anschauen. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir viel mehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Bitte beachte, dass Paulus hier einen Unterschied macht zwischen Versöhnung, dem Zustand der Versöhnung und Errettung. Und wir machen als Christen oft oder haben den Fehler gemacht, dass wir gedacht haben, wenn wir errettet sind, das ist alles, was mit unserem Seelenheil zu tun hat. Aber hier macht Paulus einen Unterschied. Er redet auf der einen Seite, auf der einen Ebene von Versöhnung. Da wir versöhnt sind, wir sind schon errettet, wir sind schon erlöst, was unsere Seele angeht. Aber jetzt sagt Paulus, durch sein Leben gerettet werden. Ja, wovon denn noch? Wenn wir doch schon versöhnt sind und die Versöhnung gleichbedeutend ist mit dem Frieden haben mit Gott. Wovon und wohin können wir dann noch errettet sein oder errettet werden? Das Wort für errettet ist sozo. Und sozo bedeutet weit mehr als nur die Errettung der Seele. Und wenn Paulus hier von Errettung spricht, durch sein Leben gerettet werden, durch sein Leben errettet werden, dann meint er durch sein Leben bewahrt werden. Durch sein Leben wiederhergestellt werden, durch sein Leben all das empfangen, was uns ansonsten das Leben schwer machen würde, hier auf dieser Erde, durch sein Leben. Wir sind schon versöhnt durch seinen Tod, jetzt werden wir sozo errettet durch sein Leben, Halleluja. Jesus lebt ja wieder. Das ist es, was wir heute Morgen feiern. Glory, er lebt und darum leben auch wir. Aber wir leben nicht nur, sondern wir werden auch errettet. Wann hast du zum letzten Mal darüber nachgedacht, welche Kräfte, welche Kraft wirksam geworden sein muss in der Auferstehung Jesu Christi? Du könntest einmal alle Osterbotschaften durchgehen der letzten Jahre. Es sind schon fast 15 inzwischen, die wir gehalten haben in dieser Gemeinde. Und da wirst du auch eine finden, die davon spricht, welche Kraft Gott wirksam werden ließ, als er seinen Sohn Jesus von den Toten auferweckt hat. Und da werde ich dir in bildhaften Worten werde ich dir beschreiben, dass Jesus ein wenig toter war als andere Menschen. Nun, was meinst du damit, Pastor Manfred? Jesus war genauso tot wie jeder andere, der tot war. Nein, er war ein wenig toter. Er wurde nämlich mitten aus den Toten heraus auferweckt. Und das bedeutet und beschreibt die Tatsache, dass Jesus Deswegen, weil er die Sünde der ganzen Menschheit trug, ja nicht nur trug, sondern zu ihr wurde, wie wir vorhin gelesen haben, dass er praktisch am untersten Boden des Ozeans der Toten lag, alle anderen Toten über ihm drüber. Und Gott hat ihn dort auferweckt, vom untersten Boden des Totenreiches heraus. Deswegen kann ich sagen, Jesus war ein wenig toter als andere Tote. Durch sein Leben gerettet werden. Dahingehend, dass wir Lebensfülle erfahren. Dahingehend, dass wir die Möglichkeit eines Neubeginns für uns nicht nur ins Auge fassen, sondern voll ausschöpfen. Ein Slogan, ein christlicher Slogan meiner Jugendjahre im Glauben, war neues Leben. Neues Leben. Neues Leben. Damals, kurz bevor ich mich bekehrt habe, gab es eine Aktion, die hieß so, neues Leben. Und das war so ein Zeugnisbüchlein, das in alle Haushaltungen, die das wollten, verteilt wurde mit dem Titel neues Leben, wo Leute Zeugnis gaben, was sie mit Christus erlebt hatten, wie er ihr Leben neu gemacht hat. Und ich kann dir sagen, ich kann es nur bestätigen, ich bezeuge es, Christus gibt neues Leben. Er hat mein Leben neu gemacht. Aber weißt du, was das ist? Das ist nicht eine einmalige Aktion, die dann zu Ende ist. Er hat mein Leben neu gemacht, so jetzt mache ich es wieder alt. Viele Christen leben so, sie bekommen neues Leben und dann tun sie alles, dann setzen sie alles daran, dieses neue Leben wieder alt zu machen. Aber ich habe heute Morgen eine Osterbotschaft für dich. Neues Leben ist heute wieder verfügbar. Heute ist wieder die Möglichkeit eines Neubeginns gegeben. Und du kannst neues Leben erfahren in deiner jetzigen Situation. Egal wie du das neue Leben, das du hattest, runtergewirtschaftet hast. Er ist heute da, um dir wieder neues Leben zu geben. Er ist neu jeden Tag. Seine Güte, Gnade und Barmherzigkeit sind neu jeden Morgen. Halleluja. Wenn du fertig bist mit dem Nachdenken über die Größe der Kraft, die Gott wirksam werden ließ, als er Jesus von den Toten auferweckt hat, dann fang an, darüber nachzudenken, wie viel Neues Gott in dein Leben bringen kann und will jeden Tag. Wir haben Gott zu einem Langweiler gemacht. Wir haben das Ausharren in einem falsch verstandenen Sinn, natürlich sollen wir ausharren, und das Gleichbleiben alle Tage unseres Lebens haben wir zur Frömmigkeit erklärt oder einem Aspekt der Frömmigkeit. Und ich muss dich enttäuschen, ich habe das auch eine Weile lang geglaubt, aber der Herr hat mich rausgerissen. Und das ist es, was wir Erweckung nennen. Und der Herr hat es mir erlaubt, nach Süd- und Mittelamerika zu reisen. Und der Herr hat dort viel Neues in mein Leben gebracht und hat mir neue Bekanntschaften gegeben und hat mir neue Dinge gezeigt und hat mir neue Aspekte meines eigenen Dienstes gezeigt, so dass ich mich aufgemacht habe und einen Neubeginn in Erwägung ziehe. Nein, angefangen habe damit. Nun, bisher haben wir in diesem Rahmen von der Versöhnung mit Gott gesprochen. Aber lass uns auch kurz über die Versöhnung auf der menschlichen Ebene sprechen. Wenn du dieses Wort für versöhnen studierst, dann ist es das Verb katalasso und es ist das Substantiv katalage. Und es kommt nicht allzu oft vor im Neuen Testament, insbesondere auch nicht in den Evangelien. Aber die erste Stelle, wo das Wort vorkommt, und zwar sind es, glaube ich, gleich, es ist das Verb, das wir hier haben in Matthäus 5, 23, 24. Matthäus 5, 23, 24. Wir haben ja im 2. Korintherbrief erfahren, dass wir nicht nur versöhnt sind, nicht nur Versöhnung empfangen haben, sondern dass das Wort der Versöhnung auch in uns gelegt ist und dass wir einen Dienst der Versöhnung haben. Jetzt lasst uns ein paar Aspekte anschauen, wie dieser Dienst der Versöhnung auf der horizontalen Ebene unter Menschen stattfinden könnte oder müsste. Matthäus 5, 23 und 24. Wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar, also wenn du am Sonntagmorgen im biblischen Glaubenszentrum nach vorne an den Korb trittst, Das ist bildlich gesprochen der Altar, wo wir unsere Opfergabe darbringen. Und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat. Und bitte beachte, wie Jesus hier formuliert. Er sagt nicht, dass du etwas gegen deinen Bruder hast, sondern er sagt, wenn dir einfällt vorne am Altar, dass dein Bruder etwas gegen dich hat. Du weißt also darum, dass jemand ein Problem mit dir hat. Dann solltest du nicht einfach denken, ja, das ist doch seine Angelegenheit, das ist doch seine Sache, das ist doch sein Problem. Er soll sich versöhnen mit Gott, er soll sich versöhnen mit mir. Ich habe ja kein Problem mit ihm. Aber Jesus sagt, wenn du dich erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann sollst du was tun? So lass deine Gabe dort vor dem Altar, also du darfst deinen Schein hier hinlegen. So lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorher hin. Versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bringe deine Gabe da. Ist das nicht ein interessanter Gedanke, eine interessante Aufforderung, die Jesus uns hier gibt? Wenn das Leben in Versöhnung bedeutet, Leute, dann haben wir alle noch was zu lernen. Dann werden wir wahrscheinlich nächsten Sonntag hier einiges an Geld scheinen. Dann werden wir Leute sehen, die hier nach vorne kommen. Lass es mich einmal demonstrieren. Leute, die hier nach vorne kommen mit einem Geldschein, das ist jetzt mal mein Geldschein hier, ja. Die sagen, wow, Halleluja, ich bringe mein Opfer vor dem Herrn, ich trete in seinen Vorhof mit Lobpreis, Glory to God, Halleluja, Halleluja. Und auf einmal merken sie, Bruder sowieso, Schwester sowieso hat etwas gegen mich. Und der Geldschein gefriert ihnen in der Luft. Weil der Heilige Geist sie daran erinnert, du solltest dich zuerst mit deinem Bruder, deiner Schwester versöhnen. Also legen sie den Geldschein hier hin. Denn sie sollen ja ihre Gabe vor dem Altar lassen, nicht, dass sie sich womöglich nochmal anders überlegen. Und dann gehen sie hin zum Bruder und sagen, Bruder, ich merke, dass du da etwas irgendwie gegen mich hast, hast ein Problem mit mir. Was habe ich getan? Lass uns die Sache klären. Alles gut zwischen uns. Halleluja. Glory. Und jetzt kann ich mein Opfer in den Korb beziehungsweise auf den Altar tun. Preis dem Herrn. Wäre das ein anderer Lebensstil? Glaubst du, dass dann auch unser Opfer eine andere Bedeutung bekäme für Gott? In seinem Empfinden, in seinen Augen, im Sinne von Wohlgefallen? Eine nächste Stelle und eine ganz andere Ebene, doch verwandt natürlich, ist 1. Korinther 7, Vers 11. 1. Korinther 7, Vers 11. Hier redet Paulus über Ehe und Ehescheidung und dieses ganze Themenfeld. Und sagt, wenn sie aber doch geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann und dass ein Mann seine Frau nicht entlasse. Paulus erwähnt hier die reale Möglichkeit einer bereits geschiedenen Frau. Bitte lies genau, was hier steht. Wenn sie aber doch geschieden ist, und das ist jetzt keine Lehre über Ehescheidung und Wiederheirat, ja? Sondern nur ein Beispiel für eine Möglichkeit der Versöhnung. Wenn sie aber doch geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann. Paulus nimmt also die Möglichkeit, zieht die Möglichkeit in Betracht, dass Eheleute, die bereits geschieden sind, sich noch wieder versöhnen können miteinander. Oh. Halleluja, mir geht es heute Morgen vor allem darum, dir die Kraft der Versöhnung vor Augen zu führen. Die wunderbare Möglichkeit, die uns daraus erwächst. Hey, ich sag dir eins, wenn Eheleute, die schon geschieden sind, sich wieder versöhnen können, dann werden wir es doch wohl auch schaffen, oder? Denn es gibt keine schärfere Trennung. Ich kann mir kaum eine schärfere Trennung zwischen zwei Menschen vorstellen als eine Ehescheidung. Da wird man sich manchmal aufs Blut bekämpft haben, gestritten haben um jeden Rappen, um jedes Kind und um jedes Meerschweinchen, so dass nachher nichts mehr Gutes am anderen gelassen ist. Aber Paulus sagt, sogar in einer solchen Situation wäre Versöhnung möglich. Dann wird sie doch wohl möglich sein, in all den kleinen, unbedeutenden Banalitäten unseres Zusammenlebens. Amen. Und weißt du, es liegt kein Ehebruch vor. Ich habe dich nicht betrogen mit einer anderen. Ich habe dich nicht betrogen mit einer anderen Gemeinde. Ich habe dich nicht betrogen mit einem anderen Gott. Es gibt keinen legitimen Grund für unversöhnt zu bleiben. In der Gemeinde, aber auch darüber hinaus. Was hat dein Chef dir Böses angetan, dass du ihm nicht vergeben kannst? Was haben deine Eltern dir so Böses angetan, dass du ihnen nicht vergeben kannst? War es schlimmer, als betrogen zu werden? Vom eigenen Ehepartner war es schlimmer als das? Dann zieh die Möglichkeit der Versöhnung in Betracht. Denn Paulus tut es in einem der schlimmsten möglichen Fälle. Und Epheser 2, Vers 16, eine weitere Ebene der Versöhnung, die uns in der Bibel gezeigt wird. Und die beiden, er redet von Juden und Heiden, in einem Leib mit Gott zu versöhnen, durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Halleluja. Das ist auch etwas, das in Christus möglich geworden ist, nämlich, dass zwei verschiedene Menschengruppen, und es ist die größtmögliche Unterscheidung, die Paulus hier macht, nämlich Juden und Heiden. Wenn es zwei Gruppen von Menschen geben konnte und gegeben hat, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, dann sind es Juden und Heiden. Aber Paulus sagt, Gott hat sie miteinander versöhnt in einem Leib, nämlich in dem Leib Jesu Christi, durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft, die zu dieser Spaltung geführt hat, aufgehoben hat. Wer sind unsere Feinde? Mit wem können wir uns nicht versöhnen? Auf welche Völker sollten wir richtig sauer sein? Hä? Es gibt keine. Es gibt keine. Wir leben in der Zeit der Versöhnung. Wir leben im Zeitalter der Versöhnung. Das Wort der Versöhnung ist in uns gelegt. Wir sind mit Gott versöhnt. Wir haben den Auftrag empfangen, andere zu dieser Versöhnung zu führen. Wir haben kein Recht auf Unversöhntheit. Und nun lasst uns noch zu einem letzten Punkt kommen, nämlich, ich habe ihn der Neubeginn genannt. Ja, aber Pastor Manfred, du hast doch schon die ganze Zeit jetzt von einem Neubeginn gesprochen, aber es kommt noch besser. Es kommt noch besser. Wenn du dich erinnerst, womit 2. Korinther 5, der Abschnitt, den wir gelesen haben, aufhört, dann weißt du, dass es einer meiner Lieblingsverse im Neuen Testament war, nämlich 2. Korinther 5, 21, den der Sünde nicht kannte, hat er für mich zur Sünde gemacht, damit ich Gottes Gerechtigkeit würde in ihm. Lass uns das Zitat von C.S. Lewis noch einmal in Erinnerung rufen. Und die Möglichkeit zu einem Neubeginn gegeben hat. Könnte es sein, dass der Neubeginn, dass das Neue, in dem wir von jetzt an leben sollen, eine dauerhafte Versöhnung, ein dauerhafter Zustand der Versöhnung nicht zuletzt auch daran hängt, dass wir in dem Bewusstsein unserer Gerechtigkeit leben? Halleluja. Das ist meine These und ich möchte sie euch beweisen. Lasst uns einmal vier Stellen anschauen in den Evangelien, wo das Wort für Gerechtigkeit erscheint. Es ist das griechische Wort dikaiosune und auch die Kaiosune erscheint in den Evangelien nicht so oft. Du möchtest denken, ja, Gerechtigkeit, das ist doch der große Begriff überhaupt im Neuen Bund. Ja, in den Briefen des Paulus, aber in den Evangelien kommt dieses Wort nicht so oft vor. Umso bedeutsamer sind die Stellen, wo das Wort erscheint. Wir gehen der Reihe nach vor hier. Matthäus 3, Vers 15. Matthäus 3, Vers 15, und das ist übrigens die allererste Stelle im Neuen Testament, wo das Wort dikaiosune vorkommt. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, die Rede ist von Johannes dem Täufer, lass es jetzt so sein, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da lässt er ihn. Du kannst den ganzen Zusammenhang lesen. Es ging darum, dass Jesus zu Johannes dem Täufer kam, um sich von ihm taufen zu lassen. Welche Taufe, was für eine Art von Taufe noch einmal, bot Johannes an? Eine Taufe zur Buße. In wie welchen oder in wie vielen Dingen, bitte, hätte Jesus Buße tun müssen? In keinem einzigen. Jesus hätte keinerlei Grund gehabt, sich mit der Taufe des Johannes taufen zu lassen. Wir haben hier also eine Situation, wo jemand, nämlich der Sohn Gottes selbst, als Vorbild für uns, sein ganzer Wandel auf dieser Erde war ein Vorbild für uns. Amen. Stimmst du dem zu? Wir können und sollen dem Sohn Gottes nacheifern, indem wir auf dieser Erde gelebt hat, in 99% der Dinge, die er getan hat. Und können das auch. Und eine Sache, die er hier uns zeigt, ist, wenn wir alle Gerechtigkeit erfüllen wollen. Jesus wollte alle Gerechtigkeit erfüllen. Er sagte zu seinem Cousin Johannes dem Täufer, lass es jetzt geschehen, dass ich mich von dir taufen lasse, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Der Sohn Gottes sagt von diesem Akt einer unnötigen Taufe, dass es Gerechtigkeit ist, sie trotzdem über sich ergehen zu lassen. Und was ich euch heute Morgen vermitteln möchte ist, wenn wir in diesem neuen Leben wandeln wollen, wenn wir diesen Neubeginn nicht nur anfangen, sondern zu Ende bringen wollen, dann müssen wir auch in einer bestimmten Art und Weise leben. Dann müssen wir es mit der Versöhnung so weit treiben, wie wir nur irgendwie können. Dann müssen wir es mit der Gerechtigkeit so genau nehmen, wie wir nur irgendwie können. Wir dürfen uns nicht nur darauf ausruhen, zu sagen, ich bin Gottes Gerechtigkeit in Christus Jesus, sondern von uns ist auch ein Lebensstil der Gerechtigkeit gefordert. So wie Petrus sagt in 1. Petrus 2, 24, dass wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben. Den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben. Nicht nur in dem Bewusstsein der Gerechtigkeit, sondern in Ausübung der Gerechtigkeit. Und ich habe viele Situationen erlebt in meinem Leben als Christ, wo ich gemerkt habe, der Geist Gottes drängt mich dazu, Dinge zu tun, von denen ich entweder gedacht habe, das ist absolut unnötig, oder ich habe gedacht, das ist absolut unter meiner Würde. Das hat nichts mit meiner Berufung zu tun, mit meiner eigentlichen. Oder das ist unnötig, das mag für andere gut sein, aber für mich nicht. Und weißt du, wenn wir mit Erfolg in diesem neuen Leben leben wollen, dann müssen wir diese Art vom Denken völlig ablegen. Pastor Jens weist oft auf diese Schriftstelle hin. Do what the occasion demands. Tue das, was die Situation erfordert. Weißt du, wenn eine Situation erfordert, dass ich mit jemandem zusammen etwas tue, damit ich diese Person gewinnen kann oder mich mit dieser Person versöhnen kann und möge es mir noch so unsinnig erscheinen und möge ich es selbst es noch so wenig nötig haben, dann tue ich es trotzdem, weil ich alle Gerechtigkeit erfüllen will. Eine nächste Stelle, Matthäus 5, Vers 6. Matthäus 5, Vers 6, und es ist, glaube ich, die zweite Stelle überhaupt in den Evangelien, wo das Wort für Gerechtigkeit vorkommt. Glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig, Makarios, glückselig sind diejenigen, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Das ist Erweckung. Dass du Hunger und Durst hast nach dem, was Gott am allerwichtigsten ist, nämlich Gerechtigkeit. Was er errungen hat durch seinen Tod am Kreuz, nämlich Gerechtigkeit. Was er möglich gemacht hat durch Sühne, Austausch und Versöhnung, nämlich Gerechtigkeit. Du sollst danach hungern und dürsten. Nichts sollte dir wichtiger sein. Du solltest nicht aufstehen und durch deinen Tag gehen und denken, ja, also heute ist wieder, ich bin voll von Verdammnisgefühlen und nichts läuft, nichts funktioniert. Der Teufel steht da als Verkläger der Brüder und kann mich runterputzen, wie es ihm gerade gefällt, aber ja, es wird auch wieder ein besserer Tag kommen. Nein, sondern du solltest hungern und dürsten nach Gerechtigkeit und sagen, Herr, wo bist du hier in dem? Du bist in mir. Ich weiß, dass ich Gottes Gerechtigkeit bin in Christus. Deswegen werde ich siegreich durch diesen Tag gehen, weil ich den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit ergriffen habe. Deswegen herrsche ich im Leben. Ich lasse nicht den Teufel auf meiner Nase herumtanzen. Ich bin hungrig und durstig nach Gerechtigkeit. Was bedeutet das noch? Das muss auch einschließen, dass ich hungrig und durstig danach bin, dass andere diese Gerechtigkeit ebenfalls erfahren. Und das ist eine Botschaft der Erweckung, die wir haben. Erweckung, was bedeutet eigentlich Erweckung? Erweckung bedeutet, dass es dir keine Ruhe mehr lässt, dass nur so wenige diese Gerechtigkeit bereits in sich haben und verkörpern. Erweckung bedeutet, dass du einen Hunger und einen Durst danach hast, dass deine Geschwister allermindestens verstehen, wer sie sind in Christus. Dass du es nicht einfach abtun kannst mit, ja, jeder muss nach seiner eigenen Fasson selig werden. Also das ist ein Spruch, den ich gehört habe von frühester Kindheit an. Und ich nehme es meinen Eltern nicht übel, denn sie haben ihn wahrscheinlich auch schon irgendwo gehört. Ja, und aufgenommen. Jeder muss nach seiner eigenen Fasson selig werden. Mit anderen Worten, wer bin ich, dass ich dir irgendein Angebot machen könnte, das dich in ein Heil hineinführt, das besser ist als das, welches du im Moment schon hast. Und das gilt im Sinne von Bekehrungsaufruf, aber es gilt auch im Sinne von Lehre und Jüngerschaft gegenüber Leuten, die bereits Christen sind. Da werden heilige Kämpfe ausgefochten. Ja, weißt du, wir sollten nicht andere Leute zur Taufe im Heiligen Geist führen wollen. Das tut der Herr schon souverän. Nein, tut er nicht. Wenn mir nicht Leute Dampf unter dem Hinterteil gemacht hätten in Bezug auf die Taufe im Heiligen Geist, wäre ich heute noch nicht im Geist getauft. Und dann würde ich auch nicht hier stehen heute. Weil die Fülle des Geistes mich dahin gebracht hat, wo ich heute bin und mich befähigt hat zu tun, was ich heute tun kann. Was ihr hier seht, geht nicht ohne Zungenreden. Halleluja. Ich glaube, ich hätte wirklich eine schlechte Falle gemacht als Prediger, der einfach nur aus seinem Verstand heraus predigt. Das wäre nicht mein Job gewesen, ich sag's dir. Da hätte ich mit 45 schon einen Burnout gehabt, von dem ich mich nie wieder erholt hätte. Matthäus 6, Vers 33, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Ich glaube, dass wir in eine völlig neue Dimension von Versorgung und von Wohlstand und Reichtum hineinkommen könnten als ganzer Leib Christi, wenn wir mehr Gewicht darauf legen würden, nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit zu trachten. Halleluja. Und zwar einerseits, was das Bewusstsein angeht, wer wir sind in Christus, aber dann auch danach zu leben. Und andere teilhaben zu lassen an dieser Gerechtigkeit. Und ich komme zu meinem letzten Vers und der hat es besonders in sich und gibt uns eine kleine Knacknuss auf, die ich hoffe für euch aufbrechen zu können. Johannes 16, die Verse 8 bis 10. Johannes 16, 8 bis 10. Jesus redet hier vom Heiligen Geist und den Aufgaben, die der Heilige Geist ausführen wird, wenn er dann kommt. Und Jesus sagt hier, und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Amen. Also das wird der Heilige Geist tun, wenn er kommt. Er hat eine dreifache Aufgabe. Er wird die Welt, also die unerrettete Welt, überführen von Sünde, wird ihnen zeigen, was Sünde ist, was Verlorenheit ist, dass man von dieser Verlorenheit errettet werden kann. Von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Vers 10, von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Hä? Jesus, hast du dich hier in der Zeile geirrt? Hast du hier den falschen Satz gesagt? Ist der Souffleur gerade mal ausgetreten? Warum sagst du, dass der Heilige Geist uns von Gerechtigkeit überführen wird, weil du zum Vater gehst und ihr mich nicht mehr seht? Was hat das mit Gerechtigkeit zu tun? Ich weiß nicht, wie oft du diesen Satz, diesen Vers schon gelesen hast und einfach gedacht hast, ja, wird schon stimmen. Wahrscheinlich schon viele Male. Und ich genauso. Aber gestern Abend habe ich mir Gedanken darüber gemacht, warum Jesus gerade sagt, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Was hat das mit Gerechtigkeit zu tun? Auf zwei Ebenen, glaube ich, kannst du diese Aussage verstehen. Nämlich, darin manifestiert sich Gottes Gerechtigkeit in Bezug auf Jesus Christus und sein Werk am Kreuz. Gott sagt nämlich zu seinem Sohn und über seinen Sohn, das, was er getan hat, war und ist eine Verkörperung der Gerechtigkeit. Deswegen nehme ich ihn bei mir auf und ihr werdet ihn nicht mehr sehen. Denn wenn es nicht so gewesen wäre, würde Jesus oder seine Überreste noch heute in irgendeiner Grabhöhle liegen. Und du würdest ihn sehen, aber nicht so, wie du ihn sehen willst. Also könnte man sagen, davon wird der Heilige Geist uns überführen und Zeugnis geben, nämlich, dass das, was Jesus getan hat, während seiner Zeit hier auf der Erde und insbesondere im Leiden, im Tod, in der Grablegung und Auferstehung und Himmelfahrt Jesu Christi, das ist ein gerechtes Werk. Das ist das Werk der Gerechtigkeit schlechthin. Gott gibt Zeugnis dazu, indem er ihn zu sich nimmt und die Welt ihn nicht mehr sehen lässt. Halleluja. Aber noch eine zweite Ebene. Und die ist für uns insbesondere wichtig, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Wer ist jetzt der Vertreter der Gerechtigkeit hier auf dieser Erde? Wovon muss der Heilige Geist uns überführen? Und er muss ein durchdringendes Werk tun bei uns. Ich kann es euch sagen. Und es ist mit einem einmaligen Bekenntnis nicht getan. Das ist deine Chance auf einen Neubeginn, nämlich, dass du glaubst und verstehst und anfängst danach zu leben, dass du Gottes Gerechtigkeit bist in Christus Jesus und niemand kann es dir nehmen und niemand kann dich mehr anfeinden dafür. Halleluja! Keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet ist, wird es gelingen. Und jede Zunge, die vor Gericht gegen dich aufsteht, wirst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn. Und ihre Gerechtigkeit von mir her, spricht der Herr. Halleluja. Oh, glory. Preist dem Herrn. Nun, ich glaube, der Kreis hat sich geschlossen. C.S. Lewis sagt, der Kernpunkt des christlichen Glaubens besteht darin, dass uns der Tod Christi irgendwie mit Gott versöhnt und die Möglichkeit zu einem Neubeginn gegeben hat. Und dieser Neubeginn und alles, was wir daraus machen, wird uns zugesichert durch den Zustand des Versöhntseins mit Gott und unser Wissen darum, wir sind seine Gerechtigkeit. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Und unserer Bereitschaft, Versöhnung und Gerechtigkeit weiterzugeben an so viele Menschen und in so vielen Situationen, wie nur immer wir können. Halleluja. Und dann wird unser nächstes Jahr bis zu unserem nächsten Osterfest anders aussehen als das, was hinter uns liegt. Amen. Amen. Glory.